Kapitel 12 Pflichten angesichts der Zeit der Trübsal. Der Herr hat mir wiederholt gezeigt, dass es der Bibel widerspricht, Vorkehrungen für unsere zeitlichen Bedürfnisse während der Zeit der Trübsal zu treffen. Ich sah, wenn die Heiligen Nahrungsmittel bei sich oder in den Feldern aufsparten, sie ihnen zur Zeit der Trübsal, wenn Schwert, Hungersnot und Pestilenz über das Land kommen, durch gewalttätige Hände weggenommen und Fremde ihre Felder ernten würden. Dann wird es für uns an der Zeit sein, ganz dem Herrn zu vertrauen, denn er wird uns versorgen. Ich sah, dass uns Brot und Wasser zu der Zeit sicher sind und dass wir nicht Not oder Hunger leiden werden, denn Gott ist imstande, für uns einen Tisch in der Wüste zu bereiten. Wenn es nötig sein sollte, wird er Raben senden, um uns zu speisen, wie er es bei Elia tat, oder er wird Manna vom Himmel regnen lassen, wie er es für Israel tat. Häuser und Ländereien werden den Heiligen zur Zeit der Trübsal von keinem Nutzen mehr sein, weil sie dann vor dem wütenden Pöbel fliehen müssen. Zu der Zeit kann ihr Besitz nicht mehr verkauft werden, um die Sache der gegenwärtigen Wahrheit voranzutreiben. Es wurde mir gezeigt, dass es der Wille Gottes ist, dass die Heiligen sich von allem losmachen und beim Opfer einen Bund mit Gott machen sollten, ehe die Zeit der Trübsal kommt. Wenn sie ihr Eigentum auf den Altar gelegt haben und den Herrn ernstlich bitten, ihnen ihre Pflichten zu offenbaren, wird er ihnen zeigen, wann sie diese Dinge verkaufen sollen. Dann werden sie in der Zeit der Trübsal frei sein und nichts haben, was sie zurückhält. Ich sah, wenn manche an ihrem Eigentum festhielten und nicht den Herrn nach ihren Pflichten fragten, er sie ihnen auch nicht zeigte. Es wurde ihnen erlaubt, ihr Eigentum zu behalten, aber in der Zeit der Trübsal wurde es wie ein Berg für sie, der sie zu erdrücken drohte. Dann wollten sie es verkaufen, waren dazu aber nicht mehr imstande. Ich hörte etliche Klagen, das Werk litt Not, das Volk Gottes hungerte nach der Wahrheit, und wir machten keine Anstrengung, um diesem Mangel abzuhelfen. Nun ist unser Besitz nutzlos. Oh, dass wir ihn hingegeben und einen Schatz im Himmel gesammelt hätten. Ich sah, dass ein Opfer nicht mehr wurde, sondern dass es abnahm und verzehrt wurde. Ich sah auch, dass Gott nicht von allen seinen Kindern verlangt, ihr Eigentum zur selben Zeit zu verkaufen. Wenn sie es aber wünschten, darüber belehrt zu werden, so würde er ihnen, wenn die Not bestand, zeigen, wann und wie viel sie verkaufen sollten. Manche sind in vergangenen Zeiten angewiesen worden, ihr Eigentum zur Unterstützung des Adventwerkes zu verkaufen, während anderen erlaubt ist, es zu behalten, bis es gebraucht wird. Wenn dann das Werk ihre Mittel braucht, ist es ihre Pflicht, zu verkaufen. Ich sah, dass die Botschaft, verkaufet, was ihr habt, und Gebet Almosen von manchen nicht in ihrer vollen Bedeutung verkündigt und der Zweck der Worte unseres Herrn nicht klar genug dargestellt wurde. Der Zweck des Verkaufens ist nicht, denen zu geben, die imstande sind zu arbeiten und selbst für ihren Unterhalt zu sorgen, sondern um die Wahrheit zu verbreiten. Es ist eine Sünde, den Müßiggang solcher zu unterstützen und zu begünstigen, die arbeiten können. Manche haben eifrig alle Versammlungen besucht, nicht um Gott zu verherrlichen, sondern wegen der Brote und Fische. Solche wären besser zu Hause geblieben und hätten mit ihren Händen gearbeitet, etwas Gutes geschafft, um die Bedürfnisse ihrer Familien befriedigen und etwas zur Unterstützung des herrlichen Werkes der gegenwärtigen Wahrheit geben zu können. Nun ist es Zeit, Schätze im Himmel zu sammeln und unsere Herzen für die Zeit der Trübsal bereit zu machen. Nur die, die reine Herzen und Hände haben, werden in dieser Prüfungszeit bestehen. Nun ist es Zeit, das Gesetz Gottes in unserem Denken, an unserer Stirn und in unserem Herzen geschrieben zu haben. Der Herr hat mir die Gefahr gezeigt, wenn unser Denken mit irdischen Gedanken und Sorgen erfüllt ist. Ich sah, dass das Denken mancher von der gegenwärtigen Wahrheit und der Liebe zur Heiligen Bibel durch das Lesen anderer, aufregender Bücher abgewendet wird. Andere sind mit Unruhe und Sorge erfüllt, was sie essen und trinken und wie sie sich kleiden sollen. Etliche halten das Kommen des Herrn noch für sehr weit entfernt. Die Zeit hat schon einige Jahre länger gedauert, als sie erwartet haben, deshalb denken sie, dass es noch viele Jahre dauern wird, und auf diese Weise werden ihre Gedanken von der gegenwärtigen Wahrheit abgewendet und der Welt zugewandt. Ich sah in diesen Dingen eine große Gefahr. Ist der Geist mit anderen Dingen erfüllt, wird die gegenwärtige Wahrheit ausgeschlossen, und es ist an unseren Stirnen kein Platz für das Siegel des lebendigen Gottes. Ich sah, dass der Dienst Jesu im Allerheiligsten bald beendet ist und dass nicht mehr viel Zeit ist. Wir sollten unsere Mußestunden dazu benutzen, die Bibel zu durchforschen, die uns am letzten Tage richten wird. Meine lieben Geschwister, lasst die Gebote Gottes und das Zeugnis Jesu Christi beständig eure Gedanken erfüllen und weltliche Gedanken und Sorgen verdrängen. Denkt darüber nach, wenn ihr euch niederlegt und wenn ihr aufsteht. Lebt und handelt als solche, die auf das Kommen des Menschensohnes warten. Die Zeit der Versiegelung ist sehr kurz und wird bald vorüber sein. Jetzt, während die vier Engel noch die vier Winde halten, ist es Zeit, unsere Berufung und Erwählung festzumachen. Kapitel 12 – Die Jünger Jesu. Mit großer Kraft verkündigten die Jünger den gekreuzigten und auferstandenen Heiland. Im Namen Jesu wurden Zeichen und Wunder durch sie bewirkt, die Kranken wurden geheilt, ein Mann, der von seiner Geburt an lahm gewesen war, wurde völlig wiederhergestellt und ging mit Petrus und Johannes in den Tempel, ging und hüpfte und lobte Gott vor allem Volk. Dies verbreitete sich sehr bald, und das Volk versammelte sich um die Jünger. Viele liefen zusammen und waren über die Heilung, die die Jünger bewirkt hatten, höchst erstaunt. Als Jesus starb, meinten die Priester, dass keine Wunder mehr unten ihnen vollbracht werden würden, dass die Aufregung bald zu Ende sein und das Volk sich nach den Traditionen der Ältesten richten würde. Doch siehe, gerade in ihrer Mitte wirkten die Jünger Wunder, und das Volk war voller Verwunderung. Jesus war doch gekreuzigt worden, und sie wollten wissen, woher seine Nachfolger diese Macht erhalten hätten. Sie meinten, dass er ihnen Macht verliehen hätte, solange er lebte, doch als er starb, erwarteten sie, dass es mit den Wundern aus sei. Petrus verstand ihre Verwirrung und sprach zu ihnen, ihr Männer von Israel, was wundert ihr euch darüber, oder was seht ihr auf uns, als hätten wir durch eigene Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass dieser gehen kann? Der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht, den ihr überantwortet und verleugnet habt vor Pilatus, als der ihn loslassen wollte. Ihr aber habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und darum gebeten, dass man euch den Mörder schenke. Aber den Fürsten des Lebens habt ihr getötet. Den hat Gott auferweckt von den Toten. Dessen sind wir Zeugen. Und durch den Glauben an seinen Namen hat sein Name diesen, den ihr seht und kennt, stark gemacht. Und der Glaube, der durch ihn gewirkt ist, hat diesen die Gesundheit gegeben vor euer aller Augen. Die hohen Priester und Ältesten konnten diese Rede nicht ertragen, und auf ihren Befehl wurden Petrus und Johannes ergriffen und ins Gefängnis geworfen. Tausende waren aber nur durch diese eine Rede der Jünger bekehrt worden, so dass sie an die Auferstehung und Himmelfahrt Christi glaubten. Die Priester und Ältesten waren sehr beunruhigt. Sie hatten Jesus in der Hoffnung gekreuzigt, die Gedanken des Volkes wieder auf sich zu richten, aber die Sache wurde schlimmer als zuvor. Sie wurden von den Jüngern öffentlich beschuldigt, die Mörder des Sohnes Gottes zu sein, und sie wussten nicht, wie weit sich diese Dinge entwickeln und in welches Ansehen sie beim Volk kommen würden. Sie hätten Petrus und Johannes gern das Leben genommen, wagten es aber nicht, aus Furcht vor dem Volk. Am darauffolgenden Tage wurden die Apostel vor den Hohen Rat geführt. Dieselben Männer, die mit solchem Eifer nach dem Blut des Gerechten geschrien hatten, waren anwesend. Sie hatten gehört, wie Petrus seinen Herrn mit Schwören und Fluchen verleugnete, als man ihn gefragt hatte, ob er nicht auch einer von den Jüngern sei. Nun hofften sie wiederum, ihn einzuschüchtern. Aber Petrus war bekehrt worden. Jetzt fand er eine Gelegenheit, den Flecken jener feigen, schnell ausgesprochenen Verleugnung zu entfernen und den Namen, den er entehrt hatte, zu erhöhen. Mit heiliger Kühnheit und in der Kraft des Geistes erklärte er ihnen furchtlos, im Namen Jesu Christi von Nazareth, den ihr gekreuzigt habt, den Gott von den Toten auferweckt hat. Durch ihn steht dieser hier gesund vor euch. Das ist der Stein, von euch Bauleuten verworfen, der zum Eckstein geworden ist. Und in keinem anderen ist das Heil, auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Das Volk wunderte sich über die Kühnheit von Petrus und Johannes und kannte sie auch wohl, dass sie mit Jesus gewesen waren, denn ihr edles, furchtloses Benehmen glich demjenigen Jesu, als er vor seinen Feinden stand. Jesus tadelte Petrus durch einen Blick des Mitleids und des Kummers, als er ihn verleugnet hatte. Jetzt, als er seinen Herrn kühn bekannte, bekannte der Herr sich zu ihm und segnete ihn. Als Zeichen der Anerkennung Jesu wurde er mit dem Heiligen Geist erfüllt. Die Priester wagten es nicht, den Hass, den sie gegen die Jünger hegten, offen zu zeigen. Sie befahlen ihnen, aus dem Rat hinauszugehen, verhandelten dann miteinander und sprachen: Was wollen wir mit diesen Menschen tun? Denn dass ein offenkundiges Zeichen durch sie geschehen ist, ist allen bekannt, die in Jerusalem wohnen, und wir können es nicht leugnen. Sie fürchteten, dass sich der Bericht von dieser guten Tat unter dem Volk weiter verbreiten würde. Wenn es allgemein bekannt würde, befürchteten die Priester, dass sie ihre eigene Macht verlieren und man auf sie als die Mörder Jesu blicken würde. Doch alles, was sie wagten, war, die Apostel zu bedrohen und ihnen zu gebieten, nicht mehr in dem Namen Jesu zu lehren, sonst sollten sie sterben. Petrus aber antwortete mutig, dass sie nicht anders könnten, als von dem, was sie gesehen und gehört hätten, zu reden. Durch die Kraft Jesu fuhren die Apostel fort, die Kranken und Geplagten zu heilen, die zu ihnen gebracht wurden. Hunderte stellten sich täglich unter das Banner eines gekreuzigten, auferstandenen und zum Himmel gefahrenen Heilandes. Die Priester und Ältesten und alle, die besonders mit ihnen zu tun hatten, waren entsetzt. Aufs Neue warfen sie die Jünger ins Gefängnis und hofften, dass sich die Aufregung unter dem Volk legen würde. Satan und seine Engel frohlockten, aber die Engel Gottes öffneten die Tür des Gefängnisses, und dem Befehl der hohen Priester und Ältesten genau entgegengesetzt, sagten sie den Jüngern: Geht hin und tretet im Tempel auf und redet zum Volk alle Worte des Lebens. Der hohe Rat versammelte sich und sandte hin zum Gefängnis, sie zu holen. Die Diener schlossen die Tür des Gefängnisses auf, fanden aber die, die sie suchten, nicht darin. Sie kehrten wieder zu den Priestern und Obersten zurück und sagten: Das Gefängnis fanden wir fest verschlossen mit allem Fleiß, und die Wächter vor den Türen stehen, aber als wir öffneten, fanden wir niemanden darin. Da kam einer, der sagte ihnen: Siehe, die Männer, die ihr ins Gefängnis geworfen habt, stehen im Tempel und lehren das Volk. Da ging der Hauptmann mit den Dienern hin und holte sie ohne Gewalt, da sie fürchteten, von dem Volk gesteinigt zu werden. Als sie die Apostel brachten, stellten sie sie vor den Rat. Und der Hohepriester fragte sie: Haben wir euch nicht streng geboten, in diesem Namen nicht zu lehren? Und seht, ihr habt Jerusalem erfüllt mit eurer Lehre und wollt das Blut dieses Menschen über uns bringen. Jene jüdischen Leiter waren Heuchler. Sie liebten das Ansehen bei den Menschen mehr als bei Gott. Ihre Herzen waren so verhärtet worden, dass sogar die mächtigsten Werke, die die Apostel taten, sie nur in Zorn versetzten. Sie wussten, wenn die Jünger über Jesus, seine Kreuzigung, Auferstehung und Himmelfahrt predigten, dass dies immer stärker auf ihre Schuld als seine Mörder hinweisen würde. Sie waren gar nicht so willig, das Blut Christi auf sich kommen zu lassen, wie damals, als sie in ihrem Eifer ausriefen, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Die Apostel erklärten mutig, dass sie Gott mehr gehorchen müssten als den Menschen. Petrus sagte, der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr an das Holz gehängt und getötet habt. Den hat Gott durch seine rechte Hand erhöht zum Fürsten und Heiland, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben. Und wir sind seine Zeugen dieses Geschehens und mit uns der Heilige Geist, den Gott gegeben hat, die ihm gehorchen. Als jene Mörder diese furchtlos gesprochenen Worte vernahmen, wurden sie zornig und beschlossen, ihre Hände abermals mit Blut zu beflecken und die Apostel zu töten. Dies beratschlagten sie, als ein Engel Gottes auf das Herz Gamaliels einwirkte, den Priestern und Obersten den Rat zu geben, lasst ab von diesen Menschen und lasst sie gehen. Ist dies Vorhaben oder dies Werk von Menschen, so wird es untergehen, ist's aber aus Gott, so könnt ihr sie nicht vernichten, damit ihr nicht dasteht als solche, die gegen Gott streiten wollen. Böse Engel versuchten, die Priester und Ältesten zu bewegen, die Apostel zu töten. Aber Gott sandte seinen Engel, das zu verhindern, indem er unter den jüdischen Anführern selbst eine Stimme erweckte, die zugunsten seiner Knechte redete. Das Werk der Apostel war noch nicht beendet. Sie sollten noch vor Könige gebracht werden, um vom Namen Jesu und von den Dingen, die sie gesehen und gehört hatten, Zeugnis abzulegen. Die Priester ließen unwillig ihre Gefangenen wieder gehen, nachdem sie sie ausgepeitscht und ihnen befohlen hatten, nicht mehr im Namen Jesu zu reden. Sie gingen aber fröhlich von dem Hohen Rat fort, weil sie würdig gewesen waren, um seines Namens willen Schmach zu leiden, und sie hörten nicht auf, alle Tage im Tempel und hier und dort in den Häusern zu lehren und zu predigen das Evangelium von Jesus Christus. So wuchs das Wort Gottes und nahm zu. Die Jünger zeugten mutig von den Dingen, die sie gesehen und gehört hatten, und im Namen Jesu wirkten sie große Wunder. Furchtlos erklärten sie die des Blutes Jesu für schuldig, die so sehr bereit gewesen waren, es auf sich zu nehmen, als ihnen gestattet war, über den Sohn Gottes Gewalt zu haben. Ich sah, dass die Engel Gottes beauftragt waren, die heiligen, wichtigen Wahrheiten, die den Jüngern Christi durch alle Generationen hindurch als Anker dienen sollten, sorgfältig zu bewahren. Der Heilige Geist ruhte in besonderem Maße auf den Aposteln, die Zeugen der Kreuzigung, Auferstehung und Himmelfahrt unseres Herrn gewesen waren, wichtige Wahrheiten, die die Hoffnung Israels sein sollten. Alle sollten auf den Heiland der Welt als ihre einzige Hoffnung blicken und auf dem Wege wandeln, den er durch das Opfer seines eigenen Lebens gebahnt hatte. Sie sollten Gottes Gesetz halten und leben. Ich sah die Weisheit und die Güte Jesu, dass er den Jüngern Kraft verlieh, dasselbe Werk fortzusetzen, für das er von den Juden gehasst und getötet worden war. In seinem Namen hatten sie Macht über die Werke Satans. Strahlen des Lichts und der Herrlichkeit waren über die Zeit des Todes und der Auferstehung Jesu ausgegossen, wodurch die heilige Wahrheit, dass Jesus der Heiland der Welt ist, unsterblich gemacht wurde.